Zwischen aufgetürmten Steinen darf der Schwache weinen, durch diesen Riss kann das Kleine scheinen. Diese Zeilen stammen aus einem Gedicht, das du während einer tiefen Lebenskrise geschrieben hast, die dich im Alter von 30 Jahren erfasst hatte. Was ist denn damals passiert?
Ja, das war die Phase, als ich für mich entdeckt habe, dass dieses Leben auf der Überholspur nicht wirklich zum tieferen Zufriedensein, zum Glück führt, sondern schmerzhaft eigentlich feststellen musste, dass ich Teile von mir noch gar nicht kannte. Und das war in einer Zeit, wo ich eigentlich im Außen sehr erfolgreich dastand. Und aber dann die Krise zugeschlagen hat in Form damals von einer tiefen Depression. Und das war dann ein Ausdruck dieses, obwohl das war jetzt nicht der Moment, den du jetzt gerade zitiert hast, im Moment der Krise, da war was ganz anderes da, sondern es war dann schon später, dass ich dann die ersten Erfahrungen auch gemacht habe, dass ich quasi wieder Licht gesehen habe am Ende des Tunnels und dann auch viele Menschen oder auch Lehrer mir geholfen haben, da frisch zu schauen auf das Leben. Mhm. Ich erinnere mich an einen, mit dem ich gesprochen habe, als ich dann über meine Krise gesprochen habe und mein Herz geöffnet hat, da hat er zu mir gesagt, geile Krise. Ne? Und das war so ein Moment, wo in mir wieder was sich entspannen konnte. Mhm. Aber das Eigentliche, was in den Zeilen drin steht, war die Heilung, die dann erfolgt, wenn ich ehrlich auf mich schaue und mir meine eigenen Verletzungen, meine Unvollkommenheit und meinen Schmerz eingestehe und nicht immer denke, ich muss nach außen der Souveräne, der Erfolgreiche, mhm. der Schnelle sein.
Kannst du ein bisschen beschreiben, welcher Mensch du bis zu diesem Zeitpunkt warst? Also was hat dich angetrieben vor dieser Krise? Welches Weltbild hattest du damals?
Das war schon so ein Weltbild, wenn ich leiste, dann kann ich, erlebe ich aufregende Sachen, dann bin ich auf dem Weg hin zu Anerkennung, zu Glück. Dann bin ich vorne dabei. Ich habe mich auch lebendig und kräftig gefühlt. Ich habe viele Projekte organisiert. Ich habe Tagungen organisiert. Ich habe damals ein Buch geschrieben. Es war auch nicht alles irgendwie schlecht. So, ich hatte Freunde, mit denen ich heute immer noch gut verbunden bin. Aber in mir war auch so ein ganz starker innerer Druck und ein Antreiber, der mir gesagt hat, wenn du nicht ganz vorne dabei bist, wenn du unvollkommen bist, dann bist du eigentlich gar nichts wert. Ja. Und dann war das so was. Ich denke, ich war interessiert an der Welt und auch in Kontakt mit der Welt und aktiv und vielleicht auch ein bisschen kreativ, viel gemacht. Aber der Blick nach innen, der hat mir doch in vielen Dimensionen gefehlt. Also was wirklich in mir los war. Und das war dann immer so, wenn es dann ein bisschen ruhiger wurde, wenn es mal gerade nichts zu tun gab, wenn es dann keine Projekte gab, keine Deadlines gab, dann kam so dieser Nager von innen her, der Dämon der Unzufriedenheit, und der hat mich dann gepackt und dann habe ich immer eine Schippe raufgelegt, ne, um den nicht lange ertragen zu müssen, und das ging dann irgendwann nicht mehr gut.
Mhm. Ja. Und woran hast du dann ganz konkret gemerkt, dass es so nicht mehr weitergehen kann?
Das war eine Situation, da saß ich in einem Bürogebäude in Frankfurt und es waren 30 Grad, es war Hochsommer. Ich hatte einen Anzug an, ganz schick, und habe über Frankfurt geschaut, war in so einem Bürohaus, saß an meinem Rechner, schwitzte und es ging mir unheimlich schlecht. Ich hatte 2-3 Nächte nicht richtig geschlafen. Mir war morgens übel gewesen. Ich habe gemerkt, dass meine Konzentration immer weiter runtergeht, und ich habe nach draußen geguckt und habe da die Menschen gesehen. Ich habe gemerkt, ich habe so lange die Menschen nicht gesehen. Ich bin immer mit dem Taxi früh morgens irgendwo ins Büro gefahren und dann irgendwann 23 Uhr wieder zurück. Ich habe an diesem ganzen Leben gar nicht mehr teilgenommen. Und dann bin ich runtergegangen, rausgegangen und habe die Menschen gesehen in den Cafés und die Kinder gesehen, und mir kam das so vor, Menschen's Kind, wo war das die ganze Zeit, ja, wo war das die ganze Zeit? Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also so geht's nicht weiter, es musste sich irgendwas ändern und es war auch der Tag, an dem ich also damals meinen Job gekündigt habe. Ja.
Wie bist du in dieser schwierigen Lebensphase mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen? Du hast ja dann 2 Jahre bei Thich Nhat Hanh in dem internationalen Meditationszentrum Plum Village in Südfrankreich gelebt und gearbeitet und studiert. Mhm. Wie bist du da zum Buddhismus gekommen?
Das habe ich, also so den ersten Impuls habe ich einem alten Lehrer zu verdanken, einem Gymnasiallehrer, der mich also auch begleitet hat, der gemerkt hat, mit mir geht's nicht gut und der mir dann erst eine Kassette in die Hand gedruckt hat, damals noch VHS-Kassette. Und das war eine Reportage über Menschen, führende Persönlichkeiten unter der Überschrift Die Wahrheit des Anderen. Da habe ich das erste Mal den Thich Nhat Hanh Thai gesehen. Also in einem Kurzausschnitt. Der hat mich berührt. Ja. Und wenig später kam dann der Film ins Kino, Schritte der Achtsamkeit, eine Reise zu den Ursprungsstätten des Buddhismus, also in Indien. Ein sehr langsamer Film, Dokumentarfilm. Und ich habe den in Hamburg im Kino gesehen. Und ich saß in dem Kino und hörte da Thai sprechen über so einfache Sachen wie das Gehen, wie das Essen, wie den gegenwärtigen Augenblick. Und das hat mich total gepackt. Ich saß im Kino und habe also geweint und bin rausgegangen und habe damals direkt versucht, meine erste Gehmeditation zu machen. Das war so ein ganz einschneidender Moment. Ja. Und von da aus gehend bin ich dann, hat es dann doch noch so 5 Monate gebraucht, bis ich dann das erste Mal auf einen Retreat gegangen bin. Das war dann im Sommer dann drauf. Da war ich dann 2 Wochen das erste Mal in Plum Village.
Kannst du deine innere Wandlung während des Aufenthalts in Plum Village beschreiben? Was ist dann an die Stelle des Ego-Trips getreten?
Also ich denke, das Erste war überhaupt eine Erkenntnis darüber, dass es auch ganz anders geht. Dass ich auch mich ganz anders sehen kann. Dass ich Gruppen, dass ich Gemeinschaft anders sehen kann. Dass ich das erste Mal in einer liebevollen, wohlwollenden Sangha gewesen bin, wo die Menschen tiefes Zuhören praktiziert haben. Dass ich eine tiefe Sehnsucht nach mehr Befreiung, nach mehr Verstehen entwickelt habe. Und damals war es noch so, dass Thich Nhat Hanh in diesen großen Retreats 2x1,5 Stunden am Tag Vorträge gehalten hat. Also fast 3 Stunden Dharma-Talks in Französisch, Englisch und Vietnamesisch, natürlich mit Übersetzung. Und die sind mir so reingelaufen, so in den Geist und in Store Consciousness, dass ich da saß und dabei vom Donner gerührt war. Und das waren so diese ersten Begegnungen, diese ersten Retreats. Und dann bin ich dann nach 4 Wochen ins Winterretreat gegangen. Und dann nach 2 Jahren eigentlich, habe ich dann gesagt, so, und das möchte ich jetzt vertiefen. Und jetzt ziehe ich da mal hin mit offenem Ende.
Ja, wie würdest du den weltweit wohl bekanntesten Zen-Meister unserer Zeit charakterisieren? Was ist das Außergewöhnliche am Menschen? Thich Nhat Hanh.
Ich denke, das ist schwierig so zu beschreiben, sondern es ist, wenn man ihn erlebt hat in Vorträgen, aber auch im Alltag, wenn er dann auf einmal neben einem aufgetaucht ist oder wenn er eine Gehmeditation angeleitet hat, das sind so Momente, dass da ein Mensch ist, der sehr, sehr präsent ist, sehr bescheiden ist, sehr einfach und die schwierigsten Themen oder die komplexesten Themen in ganz einfachen Worten ausdrücken kann. Ja. Und der so vieles in sich vereint, ja, und das nicht irgendwie als eine über das andere stellt. Also für den das Gedichte schreiben genauso was Schönes ist wie das Gärtnern, wie eine Kalligrafie malen, wie eine Tasse Tee genießen, wie etwa ein Buch studieren, wie mit seinen Brüdern und Schwestern einfach nur Zeit lazy zu verbringen, ja, und diese ganzen verschiedenen Bereiche sind eins, ja, und das hat er uns vorgelegt, ja, indem er, ja, das war immer eine Überraschung, bei ihm. Ne? Auch wenn jemand eine Frage ihnen gestellt hat in diesen Frage- und Antwort-Sessions, die es dann immer gab in den Retreats, da gab es häufig nicht eine inhaltliche, intellektuelle Antwort, sondern er hat immer den Menschen auch wahrgenommen, der ihm da gegenüber sitzt und dann geantwortet, was der wahrscheinlich braucht. Und das war häufig kein Wissen, sondern was ganz anderes. Ja. Und er hat also ganz häufig ohne Worte gelehrt, wie das ja im Zen häufig der Fall ist. Aber gleichzeitig ist er immer auch rausgegangen, hat die öffentlichen Gehmeditationen gemacht, ja, und war mutig als erster Mönch auf dem Fahrrad in Vietnam mit Freunden zusammen die Boat People auf Schiffen nach Asien zu bringen, ja, eine Jugendhilfsorganisation zu gründen in Vietnam. Und viele, viele andere Dinge, wenn er gesehen hat in der Welt, da ist etwas, dann hat er darüber gesprochen, hat das durchdrungen und dann hat er irgendwo auch Schüler auf den Weg gebracht, die sich damit tiefer beschäftigen und die daraus auch was gemacht haben. Ja.
Die beste Weise, sich um die Zukunft zu kümmern, besteht darin, sich sorgsam der Gegenwart zuzuwenden. Das sagt auch Thich Nhat Hanh. Diese Aussage könnte durchaus das Leitmotiv einer weltweiten Klimaschutzbewegung sein. Kann die buddhistische Lehre etwas zur Abwendung der drohenden Klimakatastrophe beitragen?
In jedem Fall. Und es sind die verschiedenen Ebenen. Ne? Es ist da einmal die individuelle Ebene. Die individuelle Ebene ist die, dass jeder in seinem Leben achtsam voranschreitet, sein eigenes Leben achtsam beleuchtet und dann zu Einsichten gelangt. Also sei es zum Beispiel im Feld des Konsums. Ja? Was ist achtsamer Konsum? Was ist nachhaltiger Konsum? Das ist was, wo die Achtsamkeit uns sehr viel helfen kann. Aber insbesondere ist es, glaube ich, dieses Gefühl, dass wir nicht voneinander getrennt sind, dass wir eins sind als Menschheit, dass wir miteinander verbunden sind. Und deswegen trägt ja sein Orden nicht ohne Grund den Namen Intersein-Orden oder Order of Interbeing oder Tipien-Orden. Das ist also diese ganz tiefe Einsicht, dass wir alle in wechselseitiger Abhängigkeit leben und auch nur gemeinsam überleben können und dass das wir überleben, was wir erleben, im Moment auch in dieser Klimakrise ist, dass wir uns getrennt haben, in den ganz verschiedensten Bereichen getrennt haben. Und von daher ist das ein großes Thema. Ein anderes Thema ist Sangha, Gemeinschaft. Sind wir in der Lage, als Menschen in Gemeinschaft zu leben? Oder führt der individualisierte Lebensstil auch dazu, dass wir letztendlich auch ein Lebensstandard oder einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, der uns in Gemeinschaften gar nicht so sich manifestieren würde. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Dimensionen davon. Thay hat mal gesprochen vor der UNESCO und da wurde er gefragt, was er sich wünscht dafür, dass die Welt in Frieden lebt, dass die Welt sich weiterentwickelt, dass wir uns nicht als Zivilisation zerstören. Und er hat gesagt, wenn alle die 5 Achtsamkeitsübungen, ne, Klammer auf, die 5 Silas, praktizieren würden und tief praktizieren würden, dann wäre er sehr zuversichtlich, dass wir das alle schaffen. Als Einzelne durch unseren persönlichen Meditation- und Einsichtsprozess und als Gemeinschaft, als Sangha bei der Entwicklung von kollektiver Weisheit und des Miteinanders.
Mhm. Ja, bisher hat man im Klimaschutz ja eher auf Energieeffizienz gesetzt, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Nun taucht in diesem Zusammenhang auch immer stärker der Begriff der Ökosuffizienz auf, einer vom Motto "Es ist genug" geprägten Lebensweise. Erinnert das nicht an den mittleren Weg, den der Buddha mit Santusta, also zufrieden sein, Versöhntsein beschrieben hat?
In jedem Fall. Ne? Und im Netzwerk Achtsame Wirtschaft ist das eines unserer Themen. Also da geht es dann auch um den achtsamen Konsum. Und ich habe da etwas mitgebracht, das nennt sich das Mindful Business Commitment. Und da finden sich eigentlich so ähnlich diese Worte auch drin wieder. Das ist so eine praxisorientierte Übungsethik, die aus dem Dharma abgeleitet ist. Und da steht zum Beispiel drin, im vierten Übungsfeld, achtsamer Konsum, das rechte Maß zu erkennen, mein Wollen zu zähmen und eine behutsame Auswahl im Feld der Wünsche zu treffen. Mir ist bewusst, dass das Anwachsen von Ansprüchen häufig zu Unzufriedenheit führt. Oder weiter, die bereits vorhandenen Bedingungen zum Glücklichsein in meinem Leben zu erkennen und wertzuschätzen, sowie die bestehende Fülle wahrzunehmen. Das sind so zwei Aussagen, die genau in die Richtung gehen. Also man kann es platt sagen, weniger ist häufig mehr. Wir sagen auch manchmal, es gibt den Begriff der Nachhaltigkeit, der manchmal auch was Technisches hat, also wie man so Prozesse optimieren kann, Cradle-to-Cradle-Prozesse, ne? Das sind alles wunderbare Sachen. Und gleichzeitig ist es dann, gibt es aber den menschlichen Geist, dem es einfach nicht reicht und einfach mehr möchte. Und dann vielleicht auch mehr Cradle-to-Cradle-Produkte. Also muss man eben da auch ansetzen, auf der geistigen Ebene. Und deswegen sagen wir manchmal, Achtsamkeit zu kultivieren, ist sowas wie die innere Seite von Nachhaltigkeit, die innere Dimension von Nachhaltigkeit, wo wir, wenn man das mal in Prozent ausdrucken würde, wissen wir gar nicht, wo wir hingehen, ja. Aber man sieht es ja schon bei der Essmeditation. Meine Erfahrung, wenn ich mit Gruppen Essmeditation mache oder mit Einzelpersonen, die sagen, wenn sie so essen, essen sie am Ende 40-50% weniger. Und das kann man mal in ganz vielen Bereichen, kann man, denke ich, solche Effekte haben. Und das heißt nicht, dass man danach hungrig ist, sondern häufig ist man sich besser ernährt, fühlt man sich danach wohler, ja, und man hat aber weniger konsumiert. Und da geht es, glaube ich, weniger darum zu sagen, ihr müsst alle verzichten, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, sondern eigentlich zu zeigen, dass dieses weniger auch häufig freudvoller, gesunder und auch genussvoller ist. Ja? Und dass ein einfaches Gericht, wenn ich es achtsam esse, wunderbar sein kann. Vielleicht eine Geschichte dazu. Ich habe mal in Österreich ein Seminar gegeben, da waren einige Hoteliers und dann haben wir die Essmeditation gemacht und die haben danach eben mit Tränen in den Augen geteilt, dass sie, obwohl sie Gastronomiebetriebe haben, teilweise pro Tag 1000 Menschen verköstigen, selber in den letzten 20 Jahren jede einzelne Mahlzeit verpasst haben. Obwohl sie einen Sternekoch hatten. Ja? Und das hat sie ganz tief berührt. Ja.
Ja, könnte also buddhistische Achtsamkeit dabei helfen, das eigene Wohlbefinden weniger über Konsum und Leistung zu definieren? Und damit zu einer suffizienteren Lebensgestaltung beitragen, die letztlich auch dann dem Klimaschutz dient.
Genau, also das ist in jedem Fall dann die Konsequenz. Das ist das einfachere Leben, das ist das selbstgewählte einfachere Leben, das ist das Leben mit anderen zusammen, was auch wieder Effekte hat, ne? Weil man auf einmal sieht, das, was ich mir vom Konsum verspreche, ist ja eigentlich gar nicht das, was ich wirklich brauche, sondern ich möchte vielleicht mehr Verbundenheit, ich möchte mehr, dass mehr Menschen zuhören, ich möchte in einer lebendigen Gemeinschaft leben, ich möchte was Sinnvolles tun und vieles im Feld des Konsums ist einfach nur eine, ja, da verlieren wir uns drin und wir schreiben dem eine Wirkkraft auf unser Glück zu, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ja. Wir nennen das dann immer die Glücksversprechen des Marktes. So, und das finden wir halt in der Werbung überall wieder. Und deswegen ist für uns im Netzwerk eben auch Werbung nichts Harmloses, sondern in vielen auch toxisch. Immer dann, wenn es unheilsame Geisteszustände bewusst triggert. Also wenn da Menschen einfach sagen, wir brauchen nicht den zufriedenen Konsumenten, sondern wir müssen jemanden eigentlich von der Zufriedenheit in die Unzufriedenheit ein bisschen rüberdrücken, weil er sonst irgendwie unser Produkt nicht kauft. Ja. Und das ist so ein wenig das Perfide, was wir haben im Moment in unserem auch globalen Wirtschaftssystem, das eigentlich die Bedürfnisse über, also die Grundbedürfnisse überbefriedigt sind, nicht überall auf der Welt, da muss man mal vorsichtig sein und auch nicht in allen Bevölkerungsgruppen, aber das dennoch immer noch versucht wird, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das tut uns allen überhaupt nicht gut.
Ja, 2004 hast du das Netzwerk Achtsame Wirtschaft gestartet. Motto dieser Initiative ist: Wirtschaft geschieht uns nicht, wir sind Wirtschaft. Was ist damit gemeint?
Mir kommt es manchmal so vor, wenn Menschen über Wirtschaft sprechen, dass es so etwas Abstraktes ist, was weit weg ist, was mit ihnen nichts zu tun hat. Das sind die Investmentbanker, das sind die großen Konzerne, das ist die Wirtschaft. Wenn wir genauer schauen, sind wir alle wirtschaftende Objekte oder Subjekte. Ja? Das heißt, jeden Tag konsumieren wir, vielleicht kaufen wir etwas, wir gehen mit Geld um, wir geben Geld als Energie an andere weiter, wir stellen unsere Arbeitskraft jemandem zur Verfügung für bestimmte Zwecke. Ja, wir haben vielleicht Eigentum, mit dem wir umgehen, das wir nutzen, das wir teilen oder nicht teilen. Das heißt, jeder von uns ist mit dem Thema verbunden. Und ich habe das in den ersten Jahren meinen buddhistischen Freunden und Dharma-Brüdern immer wieder so ein bisschen erklären müssen, weil sie sagen, was machst du da? Irgendwie wird schon, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Da habe ich gesagt, doch, finde ich schon. Und deswegen habe ich dann auch, um das mal klar zu machen und auch die Erfahrung aus dem Netzwerk zusammenzufassen, dann 2009 ein Buch geschrieben, was das irgendwie so erklärt, was das heißt. Wir sind die Wirtschaft. Ja? Und dass jeder von uns im Feld der Arbeit und des Konsums und des Umgangs mit Geld sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Wir haben gerade eine Veranstaltung gehabt in Berlin zum Thema warmes Geld. 2 Tage. Wir haben das Geistwerkstatt genannt. Weil wir selber unseren Umgang mit persönlichen Umgang mit Geld und Eigentum untersuchen wollen. Auf der Basis des Dharma und der buddhistischen Lehre. Eingebettet in Meditation. Den ersten Tag haben wir die Grundlagen gelegt und am zweiten Tag sind wir dann schon rausgegangen, quasi als Experiment in Berlin, in den Stadtteil Zehlendorf. Da gibt es eine Einkaufsstraße. Jeder hat einen Umschlag bekommen mit Geld. Das wurde geschenkt, das Geld. Der eine hatte 100 Euro drin, der andere 15 Euro. Und dann ging es darum, ganz konkret dieses Geld in warmes Geld mit heilsamer Wirkung zu verwandeln. Ja? Und da kam unheimlich viel raus. Ja? Also das heißt, viele Leute haben das Thema Geld, zum Beispiel Scham und Schuld. So, manches Geld habe ich einfach wieder zurückbekommen, obwohl Geld ausgegeben worden ist. Ja? Also es war schon sehr viel an Selbsterkenntnis und daran hat man gemerkt, das ist ein Thema eigentlich für jeden. Ja. Und das tiefer zu durchdringen, kann uns befreien. Gerade in einer Gesellschaft, die uns so subtil auch mit wirtschaftlichen Begrifflichkeiten, Leistungsbewertungen einfängt, ist das unheimlich wichtig, sich da zu befreien. Und das betrifft eben jeden. Und deswegen heißt es eben, wir sind die Wirtschaft. Und es geschieht uns nicht, bedeutet auch eine Selbstermächtigung. Ja, ich kann bei mir beginnen, bescheiden, bei mir selber. Ich kann mich auch bescheiden und auch aufrichtig im Spiegel anschauen und sehen, okay, ich fühle mich hier so als tollen Praktizierenden, aber wenn ich mal genau hinschaue, wo mein Geld herkommt oder wo mein Geld hinfließt oder welche Geisteszustände ich in meiner Arbeit oder in meinen Mitarbeiterkreis jeden Tag hineinsende, dann sieht das vielleicht schon alles ein bisschen anders aus. Ne? Und von daher können wir da unheimlich viel über uns lernen.
Ja, als Handlungsfelder hat das Netzwerk Achtsamkeit in der Arbeit, beim Konsum und eben, wie du schon gesagt hast, im Umgang mit Geld identifiziert. Kannst du dazu über das Geld hinaus noch ein paar Beispiele nennen?
Ja, also zum Beispiel das Feld der Arbeit, ja. Auch im Feld der Arbeit haben wir ganz viele Gewohnheiten, Glaubenssätze. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vieles übernehmen wir von unseren Eltern, haben wir übernommen. Und da mal klar zu werden, was da alles dran klebt, ist auch so ein Teil des Befreiungsprozesses. In einem Meditationszentrum, mit dem ich verbunden bin, da hatten die lange, stand da auf dem Retreatplan Arbeitsmeditation. Und die Leute haben immer zusammengezuckt. Oh Gott, jetzt müssen wir hier auch arbeiten. Ich dachte, wir meditieren endlich mal und können uns entspannen. Ne? Dann haben die einfach nur dieses Wort geändert und statt Arbeitsmeditation hieß das Ganze freudvolles Tun. Und es war ganz was anderes. Und ich habe gesagt, oh, freudvolles Tun mache ich gerne. Und es waren genau die gleichen Aktivitäten, nur um diesen Begriff der Arbeit befreit. Und das zeigt eigentlich, was da Potenzial ist. Und es bedeutet dann auch ganz konkret, bestimmte Arbeitsprinzipien im eigenen Leben zu üben, in der eigenen Arbeit. Wir haben so ein paar Begriffe entwickelt oder gefunden für uns, die uns sehr helfen. Das ist sowas wie Impulsdistanz, bewusste Übergänge zwischen zwei Aktivitäten, das regelmäßige Innehalten während der Arbeit, statt in so einen Strudel zu geraten oder in so einen Internetstrudel zu geraten. Extralosigkeit, das heißt, zu sehen, was ich einer Aktivität geistig hinzufüge, die es eigentlich gar nicht braucht. Und eben auch Momente der Muße, also auch Dinge, in denen ich einfach, in denen es nichts zu tun gibt, die aber unheimlich wichtig sind, auch während des Arbeitstages und die in manchen Arbeitskulturen einfach als nicht produktiv einfach rausgeixt werden. Ja. Also das sind so ein paar konkrete Beispiele im Konsum natürlich, dass wir uns unseren eigenen Warenkorb besser kennenlernen, den Weg eines Produktes betrachten und zum Beispiel schädliche Produkte aus unserem persönlichen Warenkorb entfernen.
Ja. Und was daran ist das spezifisch Buddhistische an diesen drei Feldern? Kannst du das nochmal präzisieren?
Das Buddhistische ist, es ist nicht, diese Felder sind nicht buddhistisch, sondern die Felder sind zentrale persönliche Wirtschaftsprozesse, die jeden Menschen betreffen, die wir mit den Augen des Dharma betrachten. Und dann sehen die auf einmal ganz anders aus. Zum Beispiel Umgang mit Geld, dann kommt Dana Paramita, das absichtslose Geben. Ja? Das Geben, das Schenken, das ohne Gefühle der Schuld annehmen. Das ist dann die Frage, inwiefern das sich in meinem Umgang mit Geld widerspiegelt. Oder die Großzügigkeit insgesamt. Ja? Oder inwiefern meine finanzielle Energie dem Wohl aller Wesen dient. Oder meine Arbeit. Ja, oder die Organisation, die ich gründe. Was ist der tiefere Zweck? Steht Gewinn vor Sinn oder Sinn vor Gewinn? Ja, und da ist Buddha unser großer Lehrer, der eben vorgemacht hat, dass wir unseren Geist befreien können und dann auf alle Prozesse des Lebens eben auch nochmal neu und frisch schauen. Und er hat ja auch Wirtschaftsführer auch als Schüler gehabt, die dann auch ihre Art des Wirtschaftens geändert haben.
Ja, derzeit existieren Regional- und Initiativgruppen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Welche Aktivitäten setzen diese Gruppen im Sinne der Ziele des Netzwerkes?
Wir haben auf der einen Seite so überregionale Veranstaltungen, das sind dann größere Retreats, zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit in der Organisation oder nächstes Jahr zum Thema Wir sind der Klimawandel oder zum Thema achtsamer Umgang mit Geld und Finanzen. Ist überregional. Wir haben irgendwann gemerkt, es reicht nicht, wir brauchen so eine regelmäßige Aktivität vor Ort. Und deswegen ist dann, glaube ich, vor 11 Jahren die erste Regionalgruppe in Berlin entstanden, die in Wien ist, glaube ich, vor 8 Jahren entstanden und die haben dann regionale Abende organisiert häufig. Es sind Austauschabende gewesen, Impulsabende nennen wir die auch manchmal, wo eine Frage, ein Aspekt im Mittelpunkt steht. Und das Besondere ist, dass es eben nicht eine intellektuelle oder philosophische Diskussion über die Themen sind, sondern da steht dann meinetwegen so eine Frage, wann ist genug genug? Dann fängt man an mit einer Meditation, es wird eine Gruppe von 10, 12 Leuten da mit einer Meditation, dann gibt es einen kurzen Input von den Leuten, die den Abend vorbereitet haben, dazu vielleicht auch einen Text aus dem buddhistischen Sutra und dann geht man in den kleineren Austausch oder hat eine kleine Übung, um sich mit dieser Frage zu verbinden, dann kommt nochmal ein Austausch und so hat man dann vielleicht 1,5, 2 Stunden, wo man gemeinsam so etwas durchdringt, aber immer mit der Praxis. Das ist immer Sitzmeditation, die Glocke, das Innehalten, Stoppen, Sehr beliebt ist bei uns der Ali, das Atmen, Lächeln, Innehalten. So eine Mini-Meditation, die sich auch immer weiter verbreitet hat jetzt. Und das ist so eine Sache. Wir haben solche Impulsabende. Die Regionalgruppen machen aber auch jetzt zum Beispiel öffentliche Gehmeditation. Das ist wieder am 30. November, eine hier in Wien und parallel in 10 anderen Städten. Und dann gehen wir in achtsamen Schritten durch das vorweihnachtliche eher Miteinander in den Städten. Und dieses Jahr auch unter dem Thema Wir sind der Klimawandel, ist das Thema dieses Jahr. Und Regionalgruppen organisieren auch manchmal Achtsamkeitstage zu bestimmten Themen oder Seminare, wo dann ein Thema noch vertieft wird. Oder wir haben manchmal Mindful Open Space organisiert. Das ist dann so ein Großgruppenformat, wo wir mit 50, 60 Leuten ein Thema wie Achtsamkeit in der Organisation mal einen ganzen Tag beleuchten und dann viel Zeit haben, in verschiedenen kleinen Gruppen verschiedene Aspekte davon zu beleuchten.
Hat das Thema Wirtschaft neben der ökonomischen nicht auch eine starke ökologische Komponente?
Ja, immer, ne? Und jetzt immer mehr. Also das war ja die ökologische Ökonomie, ist ja auch schon Jahrzehnte alt und hat ja immer angeprangert, dass eben die ökologischen Prozesse sich eben nicht kostenmäßig niederschlagen. Das heißt, dass es sogenannte öffentliche Güter gibt, die von der klassischen Unternehmen einfach kostenfrei genutzt werden können. Also sie können einfach kostenfrei CO2 ausstoßen. Und da haben immer Leute angemahnt, das dürft ihr nicht rausnehmen aus der Sitzung, aber es war das Problem, dass es keinen Preis hatte. Das heißt, im Moment oder schon länger erleben wir eine Einpreisung von ökologischen Schäden rein. Ja. Und das Problem ist eben in der klassischen Ökonomie häufig dieses Kurzfristdenken, bis zur Extrem das Quartalsdenken in manchen börsennotierten Aktiengesellschaften, sodass man eben diesen langfristigen ökologischen Effekt oder diese Perspektive einfach gar nicht annimmt. Aber das ist ja auch nicht überall in der Wirtschaft so. Ja? Es gibt die Familienunternehmen, die in dritter, vierter Generation geführt werden, die ganz andere Perspektiven haben. Es gibt Organisationen, die noch diese langfristigen Gedanken haben. Aber es ist natürlich auch für die Menschheit als Menschheit eine Lernaufgabe, dass es auf einmal Phänomene sind, die global sind, die auf einmal, wenn man sich anschaut vor 100 Jahren, also wie weit konnte dann der Durchschnittsmensch eigentlich gucken, ja, ohne Internet, und wie kann er jetzt gucken und worüber kann er sich heute informieren? Das heißt, diese Vernetzung, dieses Bewusstsein um die Vernetzung, die Interdependenz, die wächst ja auch. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Lernprozess für die Menschheit. Und daran wird sich auch vieles entscheiden. Mein Lehrer hat gesagt, Thich Nhat Hanh, wir wissen nicht, ob die Zivilisation überleben wird. Wir wissen nicht, ob wir diesen Punkt schon überschritten haben. Aber wir wissen, wenn wir praktizieren, wenn wir Achtsamkeit kultivieren, Mitgefühl praktizieren, wenn wir das Intersein tiefer verstehen, dann haben wir, und vielleicht sogar nur dann haben wir die Möglichkeit, noch in dieses Getriebe, dass wir da, diese Teufelsmaschine teilweise, die wir da in Gang gesetzt haben, haben wir die Möglichkeit, da noch einzugreifen und die richtigen Dinge gemeinsam zu tun.
Ja, und welchen Beitrag kann das Netzwerk Achtsame Wirtschaft zu einem Umdenken in dieser für diese gesamte Menschheit so wichtige Frage leisten?
Ja, also wir sehen uns wie so einen kleinen Tropfen, wie ein Samenkorn. Ich meine, so viele Buddhisten gibt es ja nicht im Westen, ja. Und dann gibt es noch mal viel weniger, die sich vielleicht für das Thema Wirtschaft interessieren. Also wir sind doch eine kleine Gruppe in einer kleinen Gruppe, aber ich glaube an die Kraft der Samen. Ja, also dass wir, wenn wir Samen pflanzen und wenn wir die Probleme klar und wohlwollend adressieren, wenn wir also nicht die Wirtschaft dämonisieren, sondern auch sehen, dass Wirtschaftsführer auch leiden, ein leidender Bruder, eine leidende Schwester sein kann und sie auch so betrachten können, dann können wir durchaus viel, viel erreichen. Und ich sehe es eben, Menschen, Unternehmer, Berater, Manager, die auf Retreats des Netzwerks Achtsame Wirtschaft waren, die kehren in ihre Organisation zurück und suchen sich hoffentlich eine Meditationsgemeinschaft oder eine Sangha oder eine andere Gemeinschaft, wo sie die Praxis vertiefen können und werden dann durch ihre eigene Transformation auch zu anderen und auch andere Entscheidungen treffen und anders in die Welt wirken. Und da glaube ich fest daran. Und das sind manchmal kleine Sachen. Ich habe vorhin den Ali erwähnt. Vor 10 Jahren ist er mal auf einer Veranstaltung vom Netzwerk entstanden. Und der hat uns so getaugt. Atmen, lächeln, innehalten mit einer Glocke. Und inzwischen ist es was sich verselbstständigt. Hatte ich war heute auf einer Veranstaltung an der Hochschule und die Hälfte der Teilnehmer kannten das und von denen wieder die Hälfte hat damit regelmäßig gearbeitet. Das ist eine ganz kleine Methode gewesen und die Arbeit in den Schulen und also ganz unterschiedlichen Organisationen haben es mit Kindern gemacht, mit Managern und so weiter. Und das bringt so in dieses ganze Getriebe so einen Moment der Stille, der Besinnung und des Innehaltens. Und daran glaube ich, an die Kraft des Kleinen.
Kai Rumhardt, danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich.